Hier ist das Nachprogramm, der sozialethisch desorientierende Podcast über verpöntes Genre-Kino, verborgenen Videotheken-Ramsch und andere verkannte Kostbarkeiten.
Guten Morgen, guten Tag, guten Abend oder wann auch immer ihr euch entschlossen habt, hier wieder einzuschalten, hier ins Nachtprogramm, wo euch mal wieder eine Retro-Episode angeboten wird. Das heißt, eine Podcast-Episode von vor Ewigkeiten, die mal aufgenommen wurde und jetzt mal wieder hier veröffentlicht wird. Vor Ewigkeiten, das sind jetzt genau 2 Jahre, denn damals im Oktober 2020, dort habe ich mich mit Dominik entschlossen oder ich habe Dominik das Angebot gemacht, doch mal etwas Themengerechtes zu Halloween zu machen. Und da aufgeschossen wie er gewesen ist, hat er sich prompt dazu auch entschlossen, einfach mal den Filmvorschlag anzunehmen, den ich gemacht habe. Und damals, da ist mir irgendwie nichts Besseres oder nichts Geeigneteres als eben der Cowboy Bebop-Film eingefallen, der eben storytechnisch sich auch um Halloween rumdreht. Auf dem Mars, ne? Und ich fand es aber richtig cool, dass sich der Dominik einfach darauf eingelassen hat. Und das haben wir damals im Oktober 2020 die Episode veröffentlicht. Und jetzt bietet es sich wieder an, sie zum Start vom Oktober rauszuhauen. Ich weiß, ich bin jetzt ein bisschen spät dran. Das sollte eigentlich schon Donnerstag passieren. Jetzt liefere ich es halt mal ein paar Tage nach. Das passt soweit auch ganz gut, weil die nächste reguläre Episode am kommenden Donnerstag ohnehin auch ein Anime-Special sein wird, also quasi die erste richtige Nachtprogramm-Anime-Episode. Martin und ich sprechen nämlich dort über die beiden Vampire Hunter D-Filme. Und ja, auf die dürft ihr euch dann auch freuen, falls ihr die noch nicht kennt. Wer Bock habt auf gotischen Horror mit viel Dystopie und Steampunk und Gekrösel und Blut, der wird da auf jeden Fall seine Freude haben. Und aber wir planen noch weitaus mehr. Also es wird auf jeden Fall noch irgendein Thema kommen, das, wo wir gerade noch dabei sind, es uns zu ersinnen, es uns aus den Fingern zu saugen. Aber es wird auch auf jeden Fall kommen, darauf haben wir uns schon geeinigt, zu Halloween, der Hellraiser. Das wird mal wieder ein schöner Rewatch. Ja gut, aber so viel dazu. Jetzt erstmal begeben wir uns auf den Mars und feiern dort Halloween. Viel Spaß. Herzlich willkommen, liebe Actionfreunde, zu Fratzengeballer, der Podcast für all die Filmfans da draußen, die auch zu Halloween nicht darauf verzichten können, eine gute, gepflegte, fette Klopperei zu sehen. Ich bin euer Lieblings-Hokkaido-Kürbis Sergei, an meiner digitalen Seite wie immer der gute Butternut-Kürbis Dominik. Happy Halloween, how's it going?
Happy Halloween auch dir, Sergei. Obwohl Halloween, das ist so ein Feiertag, da verstehe ich nicht genau, warum man den hier zulande überhaupt feiern muss. Frei hast du ja nicht. Du musst nur Süßigkeiten bereit haben für die Kinder, die vorbeikommen. Mache ich meistens auch nicht.
Wir wollen ja genauso cool sein wie die Amis.
Ja, ja, absolut, absolut.
Oder wie die Iren, wo sie herkommt.
Genau. Ja, ja, genau, absolut, absolut. Aber
ich meine, Weihnachten haben wir in der Form, wie wir es heutzutage feiern, auch nicht immer gefeiert. Das kam ja auch von woher. Müssen wir jetzt mal ein bisschen Volkskunde betreiben, um zu checken, wo jetzt die Weihnachtsbräuche herkommen.
Ich hatte das Glück mal zur Halloween-Zeit, sprich kurz vorher, nicht den Halloween selbst, in den USA sein zu dürfen. Cool. Und dann habe ich mal diesen Wahn erlebt, wenn da die Häuser geschmückt werden und du in jedem Shopping-Mall und Einkaufsladen siehst du nur noch Halloween-Artikel. Du gehst in eine CVS Pharmacy und du hast M&Ms jenster Sorte. Du hast nur noch Fressalien für Halloween. Es ist einfach großartig. Die Amerikaner können Halloween. Haben sie auch mit ihrer Präsidentenwahl damals bewiesen. Also.
Das ist aber ein riesengroßer Pumpkin-Kürbis.
Absolut, absolut.
Donald O'Lantern. Lantern. Halloween. Wir sind jetzt schon fast beim Thema, denn wir haben uns ja heute relativ spontan eingefunden. Eigentlich hätten wir uns erst in der Woche getroffen zu einer normalen Filmbesprechung. Allerdings ist uns dann aufgefallen, Moment einmal, wir sind doch auch ein Podcast, der ja, sich um Film und Popkultur dreht. Und da müssten wir entsprechend eigentlich als Podcast-Betreiber unser Programm auch ein bisschen saisonal ausrichten und gewisse Feiertage berücksichtigen.
Da müssen wir noch kurz sagen, wir wollten hier nicht unsere großen Brüder vom Cine Entertainment Talk imitieren. Die machen ja momentan ihren großartigen Schocktober und besprechen, keine Ahnung was, alle Freddy-Filme, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was die genau machen.
Alle Jason-Filme waren es.
Alle Jason-Filme waren es. Liebe Grüße an Cine Entertainment, ein toller Podcast. Aber das wollen wir ja nicht, Sergej, wir machen was anderes.
Wir machen was anderes. Wir sind ein bisschen immer noch dem Actionfilm verschrieben und da wollen wir jetzt nicht irgendwelche Ausnahmen machen, sagen, ach, jetzt machen wir einfach im Oktober irgendwie Horrorfilme oder zu Halloween irgendeinen Horrorfilm. Also wir müssen uns quasi auf Hybride zurückbesinnen. Action-Horror-Hybride. Ich meine, was gibt's da Großartiges?
From Dusk Till Dawn.
From Dusk Till Dawn gäbe es.
Das ist der typische Klassiker, den man besprechen kann, wenn man einen Actionfilm-Podcast hat. Da hast du Action, da hast du Tarantino, da hast du ein bisschen Splatter-Horror drin. Das ist perfekt.
Weitere klassische Nennungen wären zum Beispiel hier Aliens oder Predator. Aber das sind jetzt Dinge, die ich jetzt nicht spontan mit Halloween verbinden wollen würde.
Nee, ich hätte noch einen für dich, und zwar ein relativ neueres Werk, 2-3 Jahre alt, Daylight's End. Von William Kaufman. Und der Hauptdarsteller ist Johnny Strong, der Hauptdarsteller. Das ist kein Pornoname jetzt, der heißt Johnny Strong, glaube ich.
Johnny Strong.
Aber der William Kaufman ist ein richtig guter Regisseur und da müssen wir mal noch rübergehen. Da gibt es noch einiges zu entdecken von dem.
Du, ich bin liebend gerne bereit, mich mit dir gemeinsam in dieses für mich unbekannte Terrain zu begeben. Doch heute haben wir erstmal ein fremdes Terrain, in das du dich ganz mutig hineinbegeben hast. Und ich bin mal gespannt, wie dir unser heutiger Film gefallen hat. Dazu kommen wir gleich, doch zunächst schicke ich unsere allepisodliche Tradition voraus und gebe dir ein kleines Filmrätsel auf. Ich habe hier einen Film für dich, der ganz klar Kind unseres heutigen Anlasses ist. Ein Horrorfilm, natürlich. Und hier, pass auf, du bist ein junges Mädchen. Wachst gerade in einem Zimmer auf, das offenbar von allen Seiten verbarrikadiert ist. Die Fenster sind zu verbarrikadiert, die Tür ist abgeschlossen und du versuchst panisch irgendwie hinauszukommen, schaffst es aber nicht. Du kannst lediglich eine kleine offene Luke oberhalb der Tür entdecken, versuchst dich dort rauszuquetschen oder versuchst dir mal dort einen kleinen Blick zu erhaschen und entdeckst ein Telefon und das versuchst du verzweifelt mit einem Greifhaken, den du in der Ecke gefunden hast, so anzuwickeln, damit du es irgendwie zu dir ziehen kannst. So, und leider vergebens, das Telefon fällt hin und fällt in ein Loch. Bumm. Das an sich mag jetzt vielleicht eine relativ nichtssagende Szene sein, jedoch ist die musikalische Untermalung interessant, denn diese gesamte Suspense-Szene wurde nicht mit einem klassischen, sag mal, Grusel- oder Suspense-Soundtrack versehen, sondern ganz schlicht mit einem Track von Iron Maiden.
Okay.
Iron Maiden spielt die ganze Zeit im Hintergrund, während die Dame versucht, so auf diesen Hocker stehend irgendwie ein Kabel hinaus zu friemeln. In einer anderen ähnlichen Szene haben wir eine Dame, die durch ein großes Gemäuer irrt mit einer brennenden Kerze. Und auch dort spielt ebenfalls dasselbe Lied von Iron Maiden.
Brauch vielleicht noch ein bisschen mehr.
Kommen wir langsam zum Hauptthema. Du erwähntest bereits Horror-Action-Film-Hybride, wie zum Beispiel From Dusk Till Dawn. Und ich finde, weitere vielleicht noch besser geeignetere Kandidaten wären gewesen. Ein sehr heißer Kandidat wäre zum Beispiel sowas wie The Crow auch.
Jo.
Oder Batmans Rückkehr. Das wären tatsächlich schöne Hybride. Jo. Action-Horror. Nicht Horror, aber schon so, die haben ein bisschen diese Schaurigkeit, diese Gruftigkeit mit dabei. Aber ich habe mal versucht, mich von Internet inspirieren zu lassen, was es denn da noch so gibt. Und da bin ich auf eine Movie-Pilot-Liste gestoßen. Ich habe nach Actionfilme für Halloween gesucht und da war dann ein Eintrag dabei, bei dem ich mir erstmal dachte, hä, Moment, was macht der denn jetzt dort? Und beim zweiten Nachdenken, ach ja, natürlich, stimmt, macht auch Sinn. Wir sprechen heute über den Anime-Kinofilm-Klassiker Cowboy Bebop, The Movie. Oder auch wie er in Japan heißt, Cowboy Bebop, Tengoku no Tobiro.
Genau. Yes, genau.
Genau. Und damit werden wir jetzt auch bei einem Spezialthema, denn ich muss ja sagen, meiner Erfahrung und meiner persönlichen Wahrnehmung nach ist jetzt, dass die Schnittmenge zwischen Actionfilm-Fans und Anime-Fans, die ist nicht sonderlich groß. Also im Liquid Love zum Beispiel, in unserem Forum, da bin ich ja generell, da gelte ich ja als Anime-Experte. Ich muss ja mal dazu sagen, also ich persönlich sehe mich nicht als Anime-Fan und schon gar nicht als Experten. Bei mir ist es lediglich so, Animes oder Zeichentrickfilme jeglicher Art waren schon immer ein Bestandteil meines Unterhaltungsprogramms. Das ging von Kindesbeinen an los und hat sich eigentlich fortgetragen. Es hat sich nur irgendwann der Inhalt verändert, aber im Prinzip waren Animes oder andere Cartoons haben mich schon immer begleitet und da habe ich auch nicht groß den Unterschied gemacht zwischen, ja, das ist amerikanisch und das ist japanisch oder das ist gezeichnet, das ist real. Solange es gute Geschichten, gute Action oder wenn ich einfach Unterhaltungswert herausgezogen habe, dann hat mir einfach letztlich alles gefallen. Aber trotzdem von außen, von anderen Leuten, in deinem Freundeskreis, wenn du der Einzige letztlich bist, der die japanische Animationskunst gerne konsumiert, dann wirst du dann doch eben in so eine Schublade gesteckt und giltst dann als der große Fan und Experte oder der ganz beknackte Nerd, was auch immer. Und so ist ja auch in unserem Forum, im Liquid Love, da ist ja sonst keiner wirklich großer Anime-Fan. Und deswegen gelte ich da mal schnell so gerne als der Experte. Und das ist definitiv übertrieben. Also ich weiß über Animes lediglich so gut und so viel Bescheid, dass mir klar ist, dass ich letztlich eigentlich noch gar nichts weiß. Also es gibt da so viel, der Markt an japanischer Animationskunst, der ist so groß, da kannst du allein schon mit ein oder zwei Leben füllen. Das ist echt Wahnsinn, was es da alles gibt. Und da habe ich das meiste von dem, was Rang und Namen hat, auch noch nicht gesehen. Ich kenne eigentlich nur so ein paar Handvoll Sachen, die mich halt so seit der Kindheit begleiten und ein paar andere Sachen, die ich mir dann bewusst rausgesucht habe, weil ich auf sie Bock hatte. Aber letztlich würde ich mich nicht als Anime-Fan bezeichnen. Ich bin eher einer, der einfach gerne von allem etwas guckt und dabei sind eben auch Animes dabei. So einfach ist das. Aber ich habe schon eine Schwäche für einige Werke. Also sowohl City Hunter als auch hier Cowboy Bebop sind All-Time-Favorites von mir. Und da habe ich auch mal fürs Liquid Love, für actionfreunde.de, habe ich mal einen kleinen Beitrag verfasst, in dem ich herausgearbeitet habe, wie diese beiden genannten Animes eigentlich so amerikanische Popkultur, speziell Actionfilme, gerne hier und da als Referenz heranziehen und zitieren. Also ihr könnt es mal googeln oder auf actionfreunde.de gehen, da gibt es den Beitrag, der heißt Anime trifft auf Action-Klassiker. Und dort habe ich einige Beispiele genannt, wie in City Hunter zum Beispiel Phantomkommando auf mehrere Arten und Weise persifliert, aber auch schön zitiert wird. Selbes gilt für Cowboy Bebop, das mehrere John Woo-Referenzen hat und so weiter. Das will ich jetzt nicht breitreden, aber das wollte ich hier mal erwähnt haben als Disclaimer. Was sind deine Berührungspunkte mit der japanischen Zeichentrickkunst?
Minimal. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben ein oder zwei Animes gesehen. Das eine war natürlich, wie heißt es halt noch, Yojiros Reise ins Zauberland, Wunderland?
Chihiros Reise ins Zauberland.
Chihiro. Oh Gott. Und das ist alles schon sehr, sehr lange. Das ist alles sehr, sehr, sehr lange her. Wirklich lange. Und dann vielleicht noch was anderes, was mir gerade. Kannst du mir, was sind die Standardwerke, die man kennen muss?
Also, was man auf jeden Fall kennen muss, und ich würde glauben, das werden wir vielleicht irgendwann mal auch nochmal besprechen, ist Akira. Das ist das große, also wirklich auch animationstechnisch, wirklich so das Meilenstein und Nonplusultra der Animationsfilmsgeschichte. Und ansonsten ist er darüber hinaus noch extrem düster, böse und hat auch eine sehr relativ komplexe Geschichte zu erzählen. Also Akira ist wirklich so ein Haus- und Hofname, das muss man kennen, so wie man als Filmfan Pulp Fiction zu kennen hat.
Ja.
Und dann gibt es noch Ghost in the Shell, gab es ja vor ein paar Jahren.
Ghost in the Shell, den habe ich gesehen, das ist auch in meiner Jugend gewesen. Das ist mein bester Freund und ich noch querbeet alles gesehen haben, was man sehen musste und konnte. Und da gab es ja von Ghost in the Shell mal noch ein Live-Remake vor 2-3 Jahren, den ich aber, glaube ich, nicht sehen will.
Ja, ich war im Kino und ich fand es so nett, aber das war es auch schon, was man dazu sagen kann.
Ja, ja.
Nett. Ansonsten, serientechnisch kann man empfehlen, es gibt ja Dragon Ball. Ich persönlich war nie großer Dragon Ball-Fan, auch wenn es irgendwie der bekannteste und beliebteste Manga-Anime überhaupt ist. Genauso wie One Piece, das hat mich auch nie gereizt. Was hingegen sehr gut ist, ist Death Note, brillante Serie. Ich kann Death Note nur jedem empfehlen, auch jemanden, der mit Anime nichts zu tun hat. Aber das ist eine Geschichte, die muss man sich ansehen. Der Anime wohlgemerkt, nicht die Realverfilmung oder die reale Serie, die auf Netflix rumgeistert. Ich habe sie gar nicht gesehen, die soll extrem scheiße sein. Aber der Anime zu Death Note, wow, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal 17 Folgen von einer Serie am Stück weggeguckt habe.
Das ist wir kommen noch zwei Titel in den Sinn, die ich gesehen habe, Sergej. Muss ich noch kurz erwähnen. Ich habe natürlich damals in den 90ern die Volleyball-Anime-Serie Mila Superstar oft
Mila gesehen. Superstar!
Und natürlich, bin ja Fußballfan, wie hieß er? Der Captain Tsubasa habe ich natürlich auch gesehen, ja?
Captain Tsubasa, ja. Hast du da noch die Kickers gesehen?
War das nicht die Kickers? War das nicht das Gleiche?
Nee. Nee, Captain Tsubasa ist was anderes als die Kickers. Captain Tsubasa ist eine Serie, die ist älter, die ist irgendwie Anfang der 80er entstanden. Da gab es irgendwie, ich glaube, 100 Folgen oder sowas. Die Kickers kam ein paar Jahre später und da gab es nur wenige Folgen, 26 oder sowas.
Aber was die Kickers?
Bei den Kickers hast du einen Fußballer gehabt um Gregor und Co. und Tsubasa ist eben aus Captain Tsubasa.
Kickers ist ein Manga von Doch, ich glaube, es war die Kickers, sorry. Es war, glaube ich, die Kickers.
Also, das machen wir jetzt mal kurz. Ich versuche es mal kurz auseinanderzuhalten, weil ich mal ein schönes Video darüber gesehen habe. Meiner Erinnerung nach fand ich immer Captain Tsubasa cooler, aber in dem Video stellte sich heraus, dass eigentlich aus heutiger Sicht die Kickers deutlich besser sind. Warum? Weil sich dort viel mehr um Charaktere dreht, um Freundschaft, aber viel wichtiger, da wird der Fußball ein bisschen seriöser behandelt. Also, ich kann mich erinnern, in Captain Tsubasa hast du so den Fußballer, der irgendwie einfach im Alleingang an allen Stürmern vorbeischnellt und ein Tor schießt und da kommt es gar nicht um Mannschaftssport an. Und das Beste ist ja, ein Turnier, wirklich ein Spiel, das 90 Minuten gehen würde, wird in der Serie auf 26 Folgen ausgedehnt. Also nur dass dir mal klar ist, wie breit die was ausdehnen. Und es gibt so schöne Szenen, wo du einen POV-Shot hast, also wirklich aus der Sicht des Fußballers bist und du siehst, wie er aufs Tor zurennt und du siehst quasi über die Krümmung der Erde, dass sich langsam so das Tor erhebt. Also, das ist ziemlich beknackt gemacht worden damals.
Nee, aber ich bin ganz ehrlich, ich schaue jetzt gerade die Bilder an, um zu vergleichen. Ich bin nicht mehr sicher, ob ich Captain Tsubasa oder die Kickers gesehen habe. Das sind für mich beides, sorry Anime-Freunde, beides ist für mich so ähnlich und es ist so lange her, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, die Serie war sehr populär bei uns damals, zumindest auf RTL 2 oder wo immer die gelaufen ist, keine Ahnung mehr. Also ich
RTL 2. Da liefen ja beide Serien, das ist ja das Problem, beide Serien liefen auf RTL 2 und vielleicht hat man Probleme, sie auseinanderzuhalten, aber es gibt entscheidende Unterschiede zwischen den Serien. Aber
siehst, ich habe doch mal was gesehen, ich habe mal was gesehen.
Darum soll es nicht gehen, ich könnte noch viel mehr schöne Empfehlungen machen. Aber auch eine Serie, die sehr hoch im Kurs ist, ist eben Cowboy Bebop. Ist ein sehr großer Publikumsliebling und auch Kritikerliebling, also eine der höchst bewertetsten Serien überhaupt im TV-Bereich oder im Anime-Bereich, sag mal. Aber auch hier reden wir auch von der Top-Klasse. Und gleichzeitig ist Cowboy Bebop auch eine sehr einsteigerfreundliche Serie für Leute, die jetzt sich nicht so sehr mit Animes auskennen. Warum? Weil die Serie recht wenig von japanoiden Kuriositäten in sich trägt und sehr, sehr westlich ausgerichtet ist. Also sie hat sehr, sehr viele westliche Einflüsse, sei es der Western, sei es die Musik, die Werte, die Popkultur. Er ist sehr international ausgerichtet, der Anime. Und das ist vielleicht einer der Gründe, weshalb er so einsteigerfreundlich ist und auch so beliebt ist. Ich kann dazu sagen, die Serie, ganz kurz, nur dass du weißt, wo jetzt der Film herkommt, war eine Serie bestehend aus 26 Episoden, die von Anfang an diesen Umfang haben sollte. Die Serie ist trotz des Erfolges nie zu einer Franchise gemolken. Und das finde ich auch sehr gut. Sie war von Anfang bis Ende immer, unterlag sie immer der künstlerischen Vision von Shinichiro Watanabe, der dann wirklich ein Werk für die Ewigkeit, möchte ich sagen, fast schon geschaffen hat. Mhm. Jede Folge ist quasi ein Kurzfilm. Jede Folge steht mehr oder weniger für sich. Sie sind lose miteinander verbunden, weil du immer die gleichen Charaktere hast. Und es gibt einen Haupthandlungsstrang, der über ein paar Episoden die Serie dann auch konkludiert. Aber insgesamt widmet sich jede Folge einem eigenen Genre, sozusagen. Die eine Folge kann sehr lustig sein, die andere ist sehr actionreich, die nächste Folge ist sehr gruselig und dabei wurden sich sehr viel Filmreferenzen hergenommen. Also es gibt eine Folge, die spielt ganz klar auf den ersten Alien an, von Ridley Scott. Toys in the Attic heißt die Folge. Die allererste Episode, Asteroid Blues, ist eine Hommage an Desperados. Die Figur selbst, die Hauptfigur Spike Spiegel, die ist sehr stark von Bruce Lee und Chow Yun-Fat inspiriert. Also du hast in der Serie sehr, sehr viel John Woo-Referenzen drin. Die Folge 5, Ballad of Fallen Angels, ist eine klare Reminiszenz von The Killer. Und das komplette Serienfinale ist ganz klar angelehnt an das Finale aus A Better Tomorrow 2. Also es gibt auch einzelne Szenen, die wirklich so detailliert einige Szenen aus dem Film aufgreifen. Und das ist wunderschön gemacht worden. Ich habe an dieser Serie immer geschätzt, dass sie sehr erwachsen war, ohne es zu übertreiben. Es gab nie übermäßig viel Blut, nur dort, wo es sein musste. Gewalt wurde nie verherrlicht, aber sehr realistisch und auch manchmal erschreckend dargestellt, ohne in irgendwelchen Splatter-Einlagen zu verfallen. Und es hat viele erwachsene Töne wurden angesprochen. Es ging hier und auch mal um Beziehung, um Sex und um Verbrechersyndikate und viele solche Geschichten. Was ich am meisten schätzte, war, dass die Serie innerhalb von 26 Episoden, du hast nicht sehr viel von den Charakteren mitbekommen. Die Serie hat sich bewusst ein bisschen zurückgehalten, nur kleine Hintergrundgeschichten angedeutet. Und trotzdem ist sie, trotz angedeuteter Hintergrundgeschichten, sehr viel vielschichtiger als manch andere Serie, die irgendwelche Hintergrundgeschichten breit austritt. Also da ist Cowboy Bieber wirklich sehr stilvoll und wurde mit sehr viel Fingerspitzgefühl geschrieben und wusste ganz genau, was sie erzählt und was sie bewusst nicht erzählt. Das ist ziemlich cool. Das ist in 26 Episoden hat man da meiner Meinung nach ein ziemliches Meisterwerk von einer Serie abgeliefert. Jeder Titel an sich klingt entweder wie ein Rock-Hit, wie ein Rock-Song oder wie eine poetische Ballade. Also viele von den Songs richten sich an bekannte Rock-Songs, zum Beispiel Honky Tonk Woman gab's oder Stray Dog Strut statt Stray Cat Strut von Rolling Stones.
Oder Sympathy for the Devil, wie ich gerade sehe.
Ja, genau, Sympathy for the Devil war die sechste Episode war das. Und einer der Stilmittel gewesen, um wirklich jede Folge wie einen eigenen Kurzfilm wirken zu lassen. Und die Serie endet auf einer Note, wo ich sagen würde, ich übertreibe es nicht, dass Serienfinale von Cowboy Bebop ist für mich das mit Abstand beste Finale, das ich überhaupt jemals in irgendeiner Geschichte gesehen habe. Also ich...
Okay, krass, das ist meine Ansage.
Also es ist mein absolutes okay. Lieblingsfinale, egal wo. Also da kommt für mich auch kein Terminator 2 oder sonst was dran. Das Finale von der Serie ist stark, zumindest. Jeder hat da seine eigene Vorlieben, aber es ist stark. So, und jetzt 98, da ist die Serie her, und 2001 hat man auf Grund des Erfolges der Serie einfach nochmal einen Kinofilm produziert, der auch in den USA im Kino gelaufen ist. Du hast eine Frage, Dominik.
Ja, ich wollte kurz mal anmerken, zur Gegenwart dieses, ich nenne es trotzdem mal Franchises, wenn es ein Unwort ist, da war eine Realverfilmung geplant, oder? Da war es geplant, dass da mal was Echtes kommen sollte mit
Keanu Reeves. Es war schon, ja genau, es gibt auch irgendwelche Fanfotos von Leuten, die Keanu Reeves irgendwie in eine Pose von Spike Spiegel hinein retuschiert haben, wo Keanu Reeves die gleiche Föhnwelle hat wie Spike Spiegel. Das ist jetzt aber nie realisiert worden, aber es ist trotzdem aktuell, im Jahr 2020 ist da was in der Mache. Eine Netflix-Produktion mit in der Hauptrolle John Cho, den wir kennen wir als Sulu aus den neuen Star Trek-Geschichten.
Ach, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, cool.
Ja, also spannend. Da ist was in der Mache. Das ist, ja, und da bin ich auch gespannt. Das würde ich mir auf jeden Fall ansehen wollen. Aber es ist trotzdem schön zu sehen, dass die Serie oder das Franchise der Markenname nicht zu Tode gemolken wurde, sondern dass man wirklich ab und zu sagt, okay, jetzt machen wir mal diese Realverfilmung, wie man alles andere, was jetzt gerade anime-technisch beliebt ist, von der Bank weg verfilmt.
Und sage, das finde ich sogar extrem bewundernswert, dass man sagt, hey, wir haben jetzt was produziert, das ist eigentlich so gut, das kann jetzt nur noch bergab gehen, lassen wir es so, wie es ist, wir machen noch einen Film dazu und dann haben wir es. Das finde ich eine richtig gute Entscheidung, denn ich hab schon mal in der Podcast-Folge erwähnt, ich schaue meiner Freundin gerade das Haus des Geldes, die TV-Serie aus Spanien, auf Netflix. Und sind jetzt in der dritten Staffel angelangt. Und da merkt man auch schon, dass die Serie jetzt schon beginnt zu leben von diesem Massenerfolg, den sie weltweit hatte. Und wir haben beide das Gefühl, jetzt hat man den Punkt erreicht, wo es abwärts geht langsam. Und deswegen ist eine Entscheidung, einfach mal was zu unterbrechen und sagen, hey, gut ist, eine verdammt mutige, denn du musst den richtigen Zeitpunkt auch noch entdecken. Das ist, ja. Nee, das war's jetzt.
Im Falle von Cowboy Bebop ist es ja so, es war ja nur eine Staffel und es war von vornherein nur als eine Staffel gedacht. Der Regisseur hatte nie vor, das weiter auszumelken. Es ist von vornherein, ist es als geschlossene Geschichte konzipiert worden.
Ja, aber gut, aber Sergej, ganz ehrlich, weißt du, auch wenn du das vorhast, das ist eine geschlossene Geschichte, das haben schon viele, viele andere haben auch schon gesagt, wir machen mal eine Staffel und fertig und dann kommt trotzdem noch ein Folgewerk, weil es so gut ankam, weil so viel Geld geboten wird und so weiter und so fort, oder?
Das kann gut sein. Im Falle von Cowboy Bebop hat man sich für ein Ende entschieden, das wirklich einen Schlusspunkt setzt.
Sehr gut.
Sag ich mal so. Und deswegen ist es wirklich so ein sich geschlossenes Werk, das wirklich so für die Ewigkeit wirklich anderen Leuten zur Verfügung steht. Es ist jetzt sehr schön überschaubar, nur 26 Episoden und ein Film und mehr hast du nicht.
Jetzt, Sergej, ja. Wir haben uns diesen Film beide angeschaut. Du hast ihn schon zum 20. Mal gesehen, nicht zum ersten Mal. Dieser Film wird, wie ich nachgelesen habe, spielt der zwischen der Episode 22 und 23.
Ja. Und das kann man tatsächlich auch festmachen.
An was?
Wenn ich das fragen darf. Man sieht, es gibt in dem Film, sieht man Details, da sieht man Figurenkonstellationen, die in Episode 23 aufgebrochen worden sind. Und umgekehrt, man sieht eine Figur ganz kurz in dem Film, die in Episode 22 davor, das war glaube ich Cowboy Funk, noch eine andere Rolle hatte und sich am Ende, also es geht um einen Cowboy, der zum Samurai wurde und am Ende der Halloween-Parade siehst du genau diesen Samurai dort reiten. Deswegen weißt du, das muss zumindest schon mal nach Episode 22 sein. Und gleichzeitig gibt es Figuren, die in Folge 23 sterben, aber in dem Film noch sichtbar sind. Deswegen ist...
Okay.
Das ist so der Punkt, weshalb du den Film dort einordnen kannst dazwischen.
Okay.
Möchtest du vielleicht mal versuchen, die Handlung des Films zu umreißen?
Nee, das überlasse ich völlig dir. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, Sergej, du musst mich hier mitnehmen. Ich bin ein Anime-Film. Ich merke einfach, ich habe da echt Probleme mit meinem Gehirn, völlig mit so einem Film zu connecten. Das irgendwie... nimm mich mit auf die Reise.
Interessant, ja, das war ja letztlich die Hauptidee des Ganzen, als ich den Film auf dieser Movie-Pilot-Liste gesehen habe. Ich dachte mir halt, Moment, stimmt da mal, der eignet sich thematisch für Halloween, weil er zu Halloween spielt und das Fest immer storytechnisch zum Thema macht. Andererseits habe ich mir auch gedacht, Mensch, der Film ist so weit weg von Dominiks Radar, das wäre ihm wahrscheinlich nicht mehr im Traum begegnet, der Film. Und eben aufgrund der Diskrepanz, dass die meisten Actionfilmfans irgendwie mit Animes wenig anfangen können oder ich sage mal, sie einfach nicht so auf dem Schirm haben, dachte ich mir, ich breche das jetzt mal auf und versuche jetzt mal einen Film zu pushen, der eigentlich für jeden Actionfan auch interessant ist zumindest. Das war die ganze Idee, auch wenn jetzt zum Beispiel ein The Crow vielleicht geeigneter wäre für Halloween, aber das war mir jetzt egal. Ich wollte jetzt mal eine persönliche Note reinbringen. Wir können das Ganze ja auch unter der Rubrik laufen lassen, Sergejs Spezialkiste. Und dann gibt es auch mal eine Dominik-Spezialkiste, die du dann vorträgst, wo du dann irgendwas rausziehst, was noch keiner von uns kennt. Steigen wir doch jetzt mal in den Film ein. Also, Cowboy Bebop, der Film. Als erstes dachte ich mir nur, ach ja, der passt ja zu Halloween, weil er zu Halloween spielt, aber dann ist mir noch eingefallen, Moment einmal, der Film ist ja auch sonst noch 2020 relevant oder interessant. Zumindest je nachdem, wie interessant man es im Corona-Jahr 2020 findet, einen Film über eine Pandemie zu sehen. Oder zumindest einen Film, der eine Pandemie heraufbeschwört. Auch hier in diesem Film geht es um ein Virus, um kleine Nanomaschinen, die ein Virus imitieren und von einem durchgeknallten Terroristen unter das Volk gebracht werden sollen. Und Spike Spiegel zusammen mit Jet Black, Faye Valentine und Ed und dem Hund Ein wollen natürlich wieder nur Fettkohle machen und sehen jetzt hier in der Bezwingung dieses Terroristen eine Gelegenheit, mal 300 Wulong zu ergattern. Das ist so etwa die grobe Geschichte. Und man kann es ja gleich sagen, es ist so eine zweckdienliche Geschichte, die halt eben einen Terroristen zeigt und eine Virusgeschichte auftischt. Aber am Ende sind es Action-Szenen und die Charaktere, die das Ganze vorantragen. Jetzt sag doch einfach mal, wie hat der Film auf dich insgesamt gewirkt? Oder wie fandest du denn die Einführung des Filmes?
Ich muss sogar sagen, sehr gut. Nochmals, ich muss mich beim Anime, und ich bin es zwar gewohnt, mal mir einen Trickfilm anzuschauen oder die Simpsons, aber ein Anime wegzuschauen, das ist nochmals eine andere Nummer. Mit allen Details und wenn du die Serie nicht kennst, ist es ein Sprung ins kalte Wasser, aber das ist eigentlich jeder Kinofilm eigentlich auch. Deswegen, das Intro zum Film hat mir gefallen. Mir ist sofort aufgefallen, wie detailgetreu alles die Art des Zeichnens war. Also es hat mich sehr angesprochen als Filmliebhaber. Wie du auch gesagt hast, Sergej, mir wurde da nicht diese asiatische Atmosphäre entgegengeworfen, sondern eher ein Setting, das könnte auch irgendwo anders sein und müsste nicht zwingend am Spielort sein. Also es war so ein bisschen, ich nenne es mal neutral gehalten. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Das ist ja die Stärke oder zumindest das Stilmittel der Serie, dass sie sich nicht so sehr verjapanisieren.
Genau so ist es. Genau so ist es.
Sondern sich wirklich sehr kulturell, sehr international ausgerichtet, was Musik angeht, die Bildästhetik und die in dem Film dargestellten Kulturen. Wir müssen ja auch festhalten, die ganze Handlung der Serie, sie spielt ja in der Zukunft, im Jahr 2071, in einer Zeit, in der jetzt auch schon der Mars bevölkert wurde. Und dort befinden wir uns auch im Film, auf dem Mars. Auch weil man es die meiste Zeit nicht vielleicht sich bewusst macht, weil es einfach aussieht wie New York, eine Mischung aus New York und Hongkong. Aber das ist im Prinzip, du bist die ganze Zeit in dieser Kolonie und nur ab und zu siehst du mal die Kamera, dass sie ein bisschen hinausschwenkt und uns zeigt, dass wir uns letztlich auf einer kleinen Oase mitten in der Einöde.
Aber ganz ehrlich, das war mir zu Beginn des Films nicht bewusst. Das war mir nicht, vielleicht habe ich da was verpennt beim Intro irgendwie, aber es hat sich alles so nach Erde angeschaut und gefühlt so, soll das Tokio sein, was ist das genau? Und erst später habe ich geschnallt, das ist eine Kolonie auf dem Mars, weil es halt wirklich auch nicht so außerirdisch wirkt. Und dann hattest du diese eine Szene mit diesen beiden Twin Towers, da habe ich gedacht, ist das jetzt New York? Weißt du, es gibt, und ich so,
da kommt alles zusammen.
Was ist das? Und ich habe da auch minimal kurz mal was nachgelesen, es ist wirklich eine Kolonie, aber es ist wirklich so gehalten, dass es nicht irgendwie außerirdisch wirkt, das wirkt wie so ein, keine Ahnung, leicht asiatisch angehauchter Film Noir Action Thriller irgendwie.
Es ist einfach eine Western Geschichte oder sagen wir einfach eine Kopfgeldjäger Geschichte, die in der nahen Zukunft angelegt ist, einfach in eine Zukunft, in der es völlig normal ist, dass du irgendwelche Kolonien auf einem ansonsten unbewohnbaren Planeten hast und ansonsten ist alles so wie eh und je. Es ist nur einfach ein bisschen eine andere Gesellschaftsdynamik. Aber ansonsten hast du keine Außerirdischen oder so einen Spaß. Da hält sich die Serie bewusst zurück.
Ja, und
das finde ich auch sehr gut so.
Ja.
Ja, einfach mal ganz allgemein gesprochen. Der Film war für mich das. Ich hab den Film jetzt bestimmt 10 Jahre nicht mehr gesehen und jetzt eben erst am Wochenende wieder aufgefrischt. Und ich fand dann schon erstaunlich, dass ich ihn insgesamt immer noch gut fand. Mir ist dann nur aufgefallen, dass er inhaltlich dann doch so den einen oder anderen Leerlauf hat. Also er ist mit 110 Minuten ist er ein Tick zu lang und hätte ruhig 10 Minuten weniger auch vertragen können, sage ich mal.
Ja, das kann ich. Also da war ich auch überrascht. Ich habe gedacht, ein animierter Film, der 80, 90 Minuten, wie viel waren es? 110? Und das war schon gefühlt für mich 20 Minuten zu lang. Das hätte man schneller abhandeln können auch. Aber dafür gewisse Szenen sind halt einfach langsamer in der Entwicklung. Und ich glaube, man verglichen mit der heutigen Zeit, wenn du heute mal ins Kino gehst, bei einem normalen Film jetzt, da geht alles rasend schnell, bam, 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 bam. Und dieser Film hat sich brutal Zeit gelassen für, bei gewissen Szenen, und das kann man auch als beruhigend anschauen. Also deswegen würde ich es dem Film jetzt nicht vorwerfen, er ist übermäßig überlang. Also es, ja.
Nee, das nicht, aber rein handlungstechnisch kann man schon anbringen, dass einige Szenen streng genommen unwichtig sind, zum Beispiel das Treffen zwischen Jet Black und diesen ehemaligen Polizisten, die sich da diesen Western angucken. Das war im Prinzip auch nur dafür da, damit Jet überhaupt was zu tun hat, aber man hätte letztlich diese Pharmafirma, dieses pharmazeutische Unternehmen, das dort so Dreh- und Angelpunkt der Geschichte ist, das hätte man auch irgendwie schneller in die Handlung mit einbringen
können. Auf jeden
Fall,
auf jeden Fall.
Zum Beispiel. Aber das soll mal egal sein. Zum Film an sich, es ist genau das, was ich als junger 20-Jähriger unbedingt sehen wollte, weil ich bin irgendwie derjenige, der im Freundeskreis der Einzige, der irgendwie Animes guckt, und dann wirst du gerne mal als der nerdige Anime-Liebhaber weggewunken, und dann wird immer so getan, ja, der schaut sich irgendwelchen komischen Kinderkram an, und ich versuch's mir dann irgendwie selbst den Leuten was anders zu beweisen oder es mich auch selbst damit zu bestätigen, indem ich mir so erwachsene Animes angucke, die eigentlich nicht so Kinderkram sind, sondern ich brauchte einfach diesen coolen Helden, wo es auch ein bisschen Blut gibt und auch ein paar ernste Themen angesprochen werden. Einfach so ein Film, der wirkt, als ob auch so ein genauso gut ein realer Actionfilm sein könnte, nur halt eben gezeichnet war. Das war das, was ich damals unbedingt sehen wollte und musste, und das hat mich immer begeistert. Und wenn dann, wie in dem Fall, noch zusätzlich sehr viel Martial Arts mit dabei kommt, dann hatte ich einfach so damals mein
Gut, jetzt aber die Martial Arts Szene, das ist halt so der Grund, warum Anime mich nicht abholt. Weil das holt mich nicht ab. Ganz einfach. Es ist ja alles schön gezeichnet und alles,
gezeichnete aber Kämpfe.
Wenn es dann gezeichnet ist, es interessiert mich nicht so richtig. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Einfach weil es halt nicht real ist. Es ist für mich nicht real, und was mich dann auch ein bisschen, und hier liegt vielleicht ein bisschen noch die Krux begraben mit der Übersetzung, denn ja, wir haben ja gestern noch kurz miteinander gemessaged, als ich den Film angeworfen habe, dass ich mir jetzt anschaue, und zwar auf Deutsch, und ich habe dann, du hast gesagt, Englisch ist besser. Ja, du hattest recht, ich habe irgendwann gewechselt, denn irgendwann nach ein paar Minuten wurde die deutsche Synchro irgendwie ein bisschen mühsam. Und ich habe den Rest auch auf Englisch angeschaut. Aber trotzdem, wenn sich dann die Figuren bewegen und dann der Synchronsprecher was sagt, du weißt, für mich ist einfach eine Diskrepanz zwischen der Bewegung und der Stimme. Das matcht bei mir nicht. Das ist ein Problem.
Du meinst die Lippenbewegung?
Nein, es ist die Bewegung. Wenn da rennt ein Charakter eine Treppe hoch und du hörst dir das Synchronsprecher, rennt da hinten nach. Aber du weißt aber, es passt nicht. Das ist nicht das. Und das habe ich zum Beispiel bei den Simpsons, habe ich das nicht zum Beispiel. Oder bei den DuckTales oder bei You Name It. Ja, aber bei Animes, irgendwie, keine Ahnung, das holt mich. Ich sehe es, es fällt mir einfach auf, dass da irgendwas nicht natürlich ist.
Ich glaube, das ist in dem Fall nicht Anime an sich. Ich glaube, es ist mehr die tonale Ausrichtung des Filmes. Wenn jetzt verhältnismäßig ernst ist und ein Action-Thriller sein will und dann Leute zeigt, die irgendwie um ihr Leben rennen und keuchen und husten, dann ist das was anderes, als wenn du irgendwie DuckTales hast. Da muss man ja gar nicht kurz zeigen, wie die irgendwie um ihr Leben rennen oder sich besonders bemühen. Und das ist eine ganz andere tonale Ausrichtung. Ich glaube,
ich kann dir aber auch noch, ich habe früher als Kind oft Hörspiele angehört von meinen Lieblingsserien. Damals gab es Hörspiele zu The A-Team, zu Knight Rider, zu Schlag mich tot. Und also sehr früher gab es ja Hörspiele zu meinen Lieblingsserien wie Knight Rider, A-Team und so weiter. Und da ist mir schon aufgefallen, die haben ja einfach die TV-Folgen nochmals eingesprochen, so dass man es auch ohne Visualisation noch versteht, was passiert, oder? Und da habe ich auch schon gemerkt, die normalen Synchronsprecher von David Hasselhoff und Co., die haben einfach noch zusätzliche Geräusche gemacht beim Rennen, wie Und das ist mir schon als Kind aufgefallen.
Wie bei einem Porno.
Ja, genau. Das ist mir schon als Kind aufgefallen. Aber das ist mir irgendwie auch geblieben, dass ich, wenn ich was Animiertes sehe, ich bin schon extrem darauf acht, unbewusst, wie geht das alles Hand in Hand mit dem, was da gerade auf dem Bildschirm passiert. Und das ist mir einfach ein bisschen aufgestoßen.
Okay, also das Problem hatte ich halt persönlich nie, aber es ist wirklich so diese persönliche Prägung und wie man Dinge wahrnimmt. Ja. Das ist ja, jeder achtet auch gerne mal auf andere Details und etwas, was mir zum Beispiel gar nicht auffallen würde, fällt dir umso mehr auf und umgekehrt. Also das kann ich insofern schon verstehen, vielleicht nicht nachvollziehen, aber ich kann schon verstehen, dass diverse Dynamiken oder diverse Gepflogenheiten, die im Animationsbereich generell gelten, auf dich seltsam wirken, wenn sie eben so tonal eher ernst ausgerichtet sind, als wenn du irgendwie was so wirklich was comichaft Lustiges hast.
Ja, genau, genau.
Dann wirkt es einfach ganz anders. Ich glaube, darum geht es, dass du Animation und einen ernsten Actionfilm, dass das für dich noch nicht so, dass du das noch nicht so gewohnt bist.
Ja, genau, das passt. Ja, genau.
Kurz was zu der Synchro. Und zwar, wie erwähnt schon, du hast dann irgendwann auf die englische gewechselt. Die ist tatsächlich besser. Mhm. Allein schon der Sprecher von Spike Spiegel, Steve Blum, der hat eine richtig bassreiche, sonore Stimme. Da merkst du wirklich, Alter, Baby, sprich mehr.
It was just that he was all alone, always by himself. Never anyone to share the game. A man who lived in dreams. That's who he was.
Und im Deutschen hat er wirklich so eine Bubi-Stimme bekommen, was ein bisschen nervig ist.
Ja.
Was man sagen muss, oder was für mich als Fan auch ein bisschen nervig war, ich habe ja mit dem, ich muss mich kurz erinnern, ich glaube, ich habe schon erst die Serie gesehen. Ich habe erst mit der Serie angefangen, bevor ich dann irgendwann den Film geguckt habe. Und da ist es so, im englischen Ton, da war es so, man hat halt englische Sprecher gehabt für die Serie und man hat dann, wie selbstverständlich, sie dann auch für den Film gewonnen. Mhm. Und bei dem Zusatzmaterial auf der DVD, da siehst du auch, wie sowohl die englischen Sprecher als auch die japanischen Sprecher den Film bewerben. Also das ist wirklich, die haben miteinander zusammengewirkt. Die haben wirklich als Team, es hat sie die Aufgabe erachtet, den Film zu pushen, die Synchronsprecher. Und im Deutschen hast du das überhaupt gar nicht. Die Serie ist von einem komplett anderen Sprecherteam gesprochen worden als der Film.
Okay.
Und das hat mich dann auch ein bisschen genervt, wenn du bist die Stimmen aus der Serie gewohnt, die ich wiederum auch besser finde. Die Stimmen aus der Serie sind deutlich besser als die man für den Film dann gewählt hat. Ja, ja. Aber da merkt man, dass der Film speziell in Deutschland nochmal weniger Aufmerksamkeit bekommen hat. Da hat man sich gedacht, weil das ist ein ganz anderer Verleih gewesen, hier Columbia TriStar. Und dann hat man halt irgendwelche anderen Sprecher hergeholt und sich nicht drum geschwert, dass es eigentlich schon Sprecher für die Figuren gibt in der Serie.
Das ist immer sau schade, wenn du eine Serie hast, dann kommt mal ein Film raus und da hast du ein ganz anderes Synchronisationsteam dahinter. Das ist immer mega mühsam, auch wenn dann vielleicht Worte aus der Serie anders ausgesprochen werden oder gleich mal anders umgedeutscht werden. Dabei hieß in der Serie, ja zum Beispiel, was war es damals bei Star Trek, war es, der Serie war es die Sternenflotte und in den Kinofilmen die Raumflotte. Das sind diese kleinen Nuancen, die da einfach auf den Sack gehen. Das ist einfach Quatsch.
Das ist tatsächlich sehr nervig. Es gibt auch positive Beispiele, die mich wieder negativ beeinflusst haben. Ich könnte jetzt auch anfangen, über City Hunter zu sprechen. Das mache ich bei unserem City Hunter Podcast, bei dem sind. Aber zu sagen, auf jeden Fall in der Serie, da hat Victor Neumann den Spike Spiegel gesprochen. Das ist der auch Donnie Yen in den Ip Man-Filmen spricht.
Ja, ja, ja.
Und das passt deutlich besser.
Aber was ich noch sagen muss, dass der Film, wenn es dann kracht, dann kracht es richtig. Ich fand auch, dass der Film eine sehr gute Härte, einen guten Härtegrad hatte, den ich so nicht ganz so erwartet habe. Zum Beispiel bei diesem Kampf in dieser Monorail.
Ja genau, das ist fast schon meine Lieblingsszene.
Das ist auch meine Lieblingsszene des Films. Witzigerweise. Ja. Das war richtig gutes Kino, das war richtig gut. Also dieser Kampf mit dem...
Da habe ich mich ja gefreut. Ich habe mir gedacht, wegen der Szene alleine wird es sich zumindest mal lohnen, dass der Dominik hier mal seinen Horizont erweitert.
Das war so dermaßen... Das war wirklich richtig, richtig gut. Das war der wie hieß der Kriminelle noch gleich? Der Vincent?
Vincent Volaggio.
Genau. Und der... Zuerst knallt er mal die Kollegin von Spike.
Ja, ne, Kollegin nicht, das ist die Elektra, das ist die aus diesem pharmazeutischen Unternehmen, die dort eigentlich auch den Vincent jagt, aber die cutten sich vorher auch nicht.
Aber die Spike und die Elektra. Du knallst sie mal ab. Du siehst zwar nicht genau, was mit dir passiert dann an dem, zu dem Zeitpunkt.
Er schießt dir in die Schulter.
Ja, das weißt du ja nicht. In dem Moment weißt du das nicht. Du weißt nur, die ist jetzt gerade brutal getroffen worden. Mehr weißt du eigentlich nicht. Da kommt dieser brutale Kampf zwischen dem Spike und dem Vincent. Ja. Und der endet damit, dass der Spike sich eigentlich mal verabschiedet hat aus dem Fenster der Monorail.
Ja, hast auch nicht kommen sehen.
Habe ich auch nicht kommen sehen. Und aber auch noch, dass der Vincent, der macht ein paar richtig brutale Moves, der grabbt den Spike richtig bei den Eingeweiden quasi.
In die Rippen hinein.
Also richtig, also richtig blutig. Und das war schon ziemlich intens. Das habe ich so nicht erwartet.
Ja, das ist eben das, was ich auch schätze, ist diese punktuelle Härte. Ja. Sonst ist es alles ganz cool und locker, aber ab und zu, wenn es sein muss, gibt es so kleine Gewaltspitzen, die aber auch nie übertrieben sind. Also ich meine, es gibt Animes wie Elfenlied, da wird in jeder zweiten Szene wird ein Arm abgetrennt und dann fließt literweise Blut. Das langweilt mich einfach nur noch. Aber in Cowboy Bebop ist das wirklich sehr mit Fingerspitzgefühl und mit Sachverstand gemacht. Was ich an der Szene generell schätze, ich finde es saustark, wie einfach die Schießerei losgeht, mit was für dynamischen Kamerawinkel jeder Schuss gezeigt wird. Einfach wie Spike Spiegel da einfach in der Ecke sitzt, breitarmig und einfach mit der Pistole einfach in eine Richtung schießt und die Kamera ist so unten rechts am Fuß. Das ist für mich ein richtig geiler Shot,
muss ich sagen. Ja, ist auch. Also
jeder Pistolenschuss, der wirkt wuchtig. Jeder Einschlag, jeder Treffer wirkt wirklich schmerzhaft.
Und das ist ein sehr guter Punkt. Das ist das, was auch viele der heutigen Actionfilme, auch von den Kleinen, die machen das falsch. Früher war ein Schuss noch was wert. Weißt du, was ich meine? Früher hast du gewusst, jetzt legt der Hauptdarsteller ein Magazin ein, der hat da 15 Schuss drin und jeder Schuss, der hat Kraft. Aber irgendwann kam der Moment, können Lundgren, Van Damme, Seagal und Co. losballern, da musst du schon gar nicht mehr nachladen, jeder Schuss hört sich genau gleich lahm an. Da legt man keinen Wert mehr drauf in der heutigen Filmkunst.
Aber das ist eigentlich auch ein Vorwurf, den man auch ein bisschen den John-Woo-Film machen kann, weil da wird auch schon sehr locker flockig geballert.
Da hat man versucht, dieses Gewaltballett mit einer gewissen Realität zu verbinden. Das heißt, die Charaktere waren permanent am Nachladen.
Ja, stimmt. Also wenn's die Story hergegeben hat, laden sie viel nach. Aber wenn es mal geballert wird, dann hat man so ein Magazin auch gern mal 50 Schuss frei.
Aber dann hast du es nicht wirklich bemerkt. Also du achtest dich ganz extrem drauf. Aber ich kann mich erinnern,
das ist auch nicht ein Problem.
Broken Arrow, The Killer und so weiter, das ist ja eine Nachladeorgie ohne... Das war ja... Also sonst nie gesehen sowas.
Was ich bei der Monorail-Szene auch noch erwähnen muss, es ist ein ganz kleines Detail, aber es ist trotzdem etwas, das du, ich sag mal, in keinem anderen amerikanischen Actionfilm siehst und auch sonst relativ selten gemacht wird. Nämlich der beiläufige Kollateralschaden. Das ist das, wo ich finde, dass die Serie und auch der Film sehr erwachsen ist, dass die wirklich Gewalt wirklich sehr ungeschönt zeigen. Nämlich, ich spreche von der Szene, in der Vincent einfach mal in die Bahn hineinballert und dabei einfach mal irgendeinen Passanten, der eigentlich nichts mit der Geschichte zu tun hat, am Kopf erwischt und der Spike war einfach zu spät. Also er hat auch gar nicht vorgehabt, ihn zu retten, aber er hat sich dann quasi hinter dieser Leiche so ein bisschen versteckt und ist dann davon gehasert. Und das ist etwas, das siehst du in amerikanischen Actionfilmen eigentlich nie, dass du eine unbeteiligte Person hast in einer Action-Szene, die einfach so nebenbei in Mitleidenschaft gezogen wird. Also wirklich dann stirbt. Was es gibt, ist natürlich, dass ein Passant vielleicht schnell als Geisel genommen wird, ja. Aber das wird dann halt auch aufgebaut. Dann hast du halt eine Szene, wo der Held versucht, irgendwie die Geisel zu retten. Aber dass du einfach so nebenbei einfach irgendeiner, der mit der Geschichte nichts zu tun hat, einfach mal so nebenbei wegstirbt, da kenne ich eigentlich nur spontan, fällt mir nur Police Story 3 mit Jackie Chan an. Da gibt es auch so eine Szene, wo er einem Raketenwerfer ausweicht mit dem Auto und dann wird einfach mal ein anderes Auto erwischt. Pum, Pech gehabt. aber im amerikanischen Film, ich weiß nicht, gut, das kannst du mit Collateral Damage kommen, mit Schwarzenegger, aber da ist es auch der Story-Aufhänger, da geht es gerade darum. Mhm. Und was gibt's noch? Ich kann mich kurz an Total Recall erinnern, wo Schwarzenegger sich hinter einer Leiche versteckt und die Bösen anballert. Aber ich glaube, die Leiche war sogar einer von den Schergen.
Ich meinte im Seagal-Film Deadly Revenge, Out for Justice, da geht der Bösewicht der Richie Madano durch Brooklyn und da killt ein paar Unschuldige, habe ich so in Erinnerung. Da wird einfach mal was abgeknallt. Aber sonst, nee.
Ja, stimmt. Ja, der William Forsythe. Mhm, ne? Ja. Ich kann mich erinnern, ja. Ja, kann man so stehen lassen. Ich könnte jetzt auch versuchen, das irgendwie wegzureden und zu sagen, ja, aber da war auch nicht, aber das war nicht nebenbei, sondern das war wirklich gezielt.
Es war dann gezielt, ja, gezielt war es nicht. Es gab, da waren ein paar Menschen einfach im Weg und da hat sie abgeknallt. Aber ich muss den Film auch mal wieder auffrischen, schon eine Weile her.
Okay, halt mir fest, es wird sehr selten gemacht und Wenn man das in dem Fall so macht, dann wirkt die Gewalt einfach nochmal ein bisschen krasser.
Absolut.
Und das ist das, was ich dann immer an dem Film geschätzt habe. Es ist wirklich deutlich erwachsener als kindisch, als andere Anime-Filme, die vielleicht erwachsen sein wollen würden, aber dich einfach bloß mit Gewalt zuscheißen.
Ja.
Das ist einfach nur noch langweilig.
Ja, absolut, absolut.
So, wie hat dir denn die Verfolgungssequenz mit dem Flieger, mit dem roten Flieger gefallen?
Star Wars-ig. Das hat mich sehr an Star Wars erinnert. Hat mir gefallen. War ganz okay. War ganz okay. Aber ja, weißt du, ich habe mit meinem Herz keine Freudensprünge gemacht. Es war einfach so, ja, ist gut. Passt.
Ist gut. Ist okay, gut. Ist gut. Passt. So, nächste Szene bitte.
Ja, irgendwie schon. Ja, ich würde dir jetzt gerne sagen, boah, das war super geil. Ich kann einfach, es hat einfach gepasst, hat mich nicht gestört. Es war einfach okay. Es war ganz klar eine Anleihe an Star Wars, wenn du mich fragst.
Ja, ja.
Und habe ich so sehr gerne angeschaut.
Ja, aber auch da muss man ja auch festhalten, nochmal betonen, wie gut die Animationen eigentlich sind. Die sind wirklich sehr detailgetreu und man merkt auch, dass dieser Anime-Film als Kinofilm ausgerichtet war, denn die Serie, die strotzt nicht ganz so vor Details.
Also, und das wollte ich eigentlich noch fragen, der Zeichenstil zwischen dem Film und der Serie, war da ein großer Unterschied? Also, haben die Figuren gleich ausgesehen, die gleichen?
Die haben immer noch gleich ausgesehen, ja. Es hat nur, ich sag mal, einen anderen Farbkontrast gehabt, also irgendwie die Farbausrichtung war ein bisschen anders. Der Film hat auch ein bisschen kräftigere Farben. Die Serie wirkt ein Tick blasser, meiner Erinnerung nach. Und wie ich schon erwähnte, die Serie hat nicht ganz so viele kleine Details. Also wenn du irgendwie die Innenstadt zeigst, da hast du nicht so viele, Werbeplakate, die mit irgendwelchen kleinen witzigen Botschaften zum Beispiel werben. Wie zum Beispiel W.C. Donalds gab es da, dieses umgekehrte McDonalds.
Habe ich gar nicht gesehen.
So. Ja. Nee, das ist ein Film, den man sich öfters angucken kann. Der hat sehr, sehr viele Details, die einem immer wieder auffallen würden. Allein schon die kleinen Referenzen auf ältere Folgen davor, die Weiterentwicklung der Geschichte zeigen. Wie eben dieser Samurai, der in der letzten Folge noch ein Cowboy war. Der fällt einem auch nicht auf, wenn man die Folge nicht gesehen hat. Aber es ist alles da. Es ist wirklich sehr. Es ist wie Such Waldo.
Ja, ja.
Der Film hat nochmal viel mehr Inhalt, als man auf den ersten Blick meinen könnte. Aber es ist auch so ein bisschen eine Nerdsucherei.
Natürlich, natürlich.
Das sowieso. Und dann haben wir jetzt noch das Finale oben auf dem Eiffelturm, möchte ich fast sagen.
Ja, ja.
Wie hat dir das dann gefallen?
Passend, schön hart. Aber ich habe richtig gesehen, der Vincent hat eine Bombe gezündet. Das habe ich richtig gesehen.
Du meinst dieser Halloween-Kürbis, ja, genau. Der war genau der. Ne, es war eine Rauchbombe. Es ist quasi einfach nur.
Es war nur eine Rauchbombe.
Es ist ja die gesamte, in der ganzen Geschichte geht es ja darum, dass er ein Virus verbreiten möchte. Und in diesen Pumpkin, in diesem riesengroßen Halloween-Kürbis-Luftballon war eben dieses Giftgas drin. Und er hat einfach nur quasi diesen Luftballon platzen lassen. Und der wirkt halt so ein bisschen wie eine krasse Explosion, aber es ist letztlich keine.
Das wäre ziemlich krass gewesen. Ich zünde jetzt mal die Bombe und ich glaube, der Spike hat dann ja auch gesagt, ich bin hier Kopfgeldjäger. Da hat er doch sowas mal angedeutet, ist mir ein bisschen egal, was du machst. Ich will nur das Geld. Oder hat das eine Andeutung gemacht irgendwann?
Ja, genau, darum ging es auch. Das ist auch, damit wirbt auch das Kinocover. They're here to save the world, but not for free.
Ja. Aber eben dann denen geht's gar nicht wirklich darum, hier unschuldiges Menschenleben zu bewahren, die wollen einfach die Kohle kassieren.
Das ist das, was man oberflächlich immer gern suggerieren möchte. Also der Film oder der Charakter wird auch in der Serie so aufgebaut, dass ihm so ein bisschen alles egal ist und eigentlich nur ein bisschen Kohle machen möchte und deswegen so ein bisschen unempathisch ist. Aber die Stärke der Serie ist, dass sie dann eben dann doch so einzelne Szenen und Momente findet, wo der Charakter dann doch mehr Tiefe und mehr Mitgefühl zeigt. Mhm. Und auch hier, auch wenn er es gerne sagt, wenn er gerne behauptet, dass er das nur fürs Geld macht, sieht man schon, er hat sich Mühe gemacht, den Impfstoff aufzutreiben und ihn dann eben zu verteilen, damit das diese Giftgasexplosion eben keine größeren verheerenden Auswirkungen hat.
Ja, ja, ja.
Und ja, ansonsten, dieses Finale war ein reines Martial-Arts-Finale, bei dem ich noch cool fand, wie Vincent in Zeitlupe auf Spike zuspringt und die beide jeweils einen Schuss abfeuern. Und du siehst, wie bei Vincent plötzlich das Gesicht von einer auf die nächste Sekunde knallrot wird durch diesen blutigen Einschuss durch seine Hand. Da scheint aber auch irgendwie keinen Schmerz zu spüren.
Das ist dann auch wohl. Ich muss noch kurz was ansprechen, aber nicht vom Finale, aber generell vom Film. Da war noch was. Sexualität in Mangas.
Ja. Ich weiß, welche Szene du meinst, glaube ich.
Das ist ja. Manga und ich, wir sind da irgendwie. Ich verstehe Manga nicht ganz manchmal. Also, du hast da. Der Vincent, der hat dann die Kollegin von dem Spike gefangen gehalten, oder? Das war doch Kollegin, oder?
Ja, das ist die Kollegin, ja, die Faye Valentine.
Die Faye Valentine. Die wurde schon so gezeichnet, dass die beiden Brüste sehr schön immer zur Geltung kommen, wenn sie sich bewegt. Das ist niemals nicht abgedeckt. Aber
Bisschen nuttig.
Und dann kam die Szene, wo der... Ich frage jetzt mal, wird die vergewaltigt von Vincent oder nicht?
Nee, vielleicht wurde es mal
Das wurde aber brutal angedeutet.
Es wurde angedeutet, er hat dir so ein bisschen mit dem Messer das Oberteil aufgeschnitten.
Schon zuvor. Sie war so über so ein, was ja auf
so, dem Tisch bewegt,
er hat ja dann Kuss gegeben, es hat alles sehr übergriffig gewirkt und dann kam Cut und es war fertig.
Das war so übergriffig, nein, aber ich glaube, der Film wollte dir nicht suggerieren, dass jetzt eine Vergewaltigung stattfindet. Ja,
hat er aber.
Und nee, weil die Sache ist, er hat sie ja nicht geküsst, weil er geil auf sie war. Er hat sie geküsst, weil sein Mund blutig war und sein Blut, das wird ja auch später in der Szene später erklärt, er hat ihr etwas von seinem Blut gegeben, damit sie, weil er ist ja geimpft, er ist ja quasi immun gegen das Giftgas und deswegen ist sie jetzt auch dadurch immun geworden, dass sich ihr Blut mit seinem Blut vermischt hat. Das war der einzige Grund, weshalb er sie geküsst hat.
Dann habe ich das falsch interpretiert, mein schlimmes Ich.
Ja. Ich habe mir schon gedacht, dass du ihr Outfit meinst, aber ich glaube, noch viel mehr meinst du die Szene, wo Ed so ein bisschen von Haus zu Haus hausieren gegangen ist, nach Süßem oder Saurem gefragt hat und ist die bei einem Typen gelandet, der als Frau verkleidet war und sich schon über einen Jungen gefreut hat und festgestellt, ach was, du bist ein Mädchen? Nee, weg da! Also da hat auch so ein bisschen so ein pädophiler Charakter wurde da angedeutet, mal so nebenbei. Das gibt's ja auch. Und an der Stelle muss ich ja mal erwähnen, weil du sagtest, die Japan und Sexualität. In der Tat, die Japan und Sexualität, wir erinnern uns, die ganzen Mädchen aus Sailor Moon, die sollen ja alle der Geschichte nach irgendwie 12 oder 13 sein. Aber das hat die Japaner nicht davor gestört, irgendwelche Transformationsszenen zu zeigen, denen sie nackt sind, die Mädels. Und halte ich fest, das war jetzt noch nichts, aber ich habe ja einen Freund, der in Japan wohnt, seit 8 Jahren oder so. Und er hat mir mal erzählt, dass es bis vor einigen Jahren waren noch Kinderpornografie noch irgendwie so halblegal in Geschäften zu bekommen.
Was?
Ja.
Alter.
Das ist also Reale ist mittlerweile dort verboten. Was weiterhin erlaubt ist, sind die gezeichneten Kinderpornografie-Geschichten in Japan. Die gibt es da weiterhin zu kaufen. Und da siehst du auch immer wieder, wenn du mal in so eine Buchhandlung gehst, da ist ja so, in so einer Buchhandlung ist alles drin. Das ist nicht so, dass sie sich speziell darauf spezialisieren. Das ist, hast du grundsätzlich fast in jedem Kiosk dort, gibt es irgendwo die Erwachsenenabteilung und da gibt es halt irgendwie den versauten Kram. Und der versaute Kram geht auch so weit, dass du irgendwie vermeintliche 10-, 12-Jährige dort zeichnet in den Mangas. Und da tummeln sich dann immer irgendwelche super seriös wirkenden Geschäftsmänner in ihren Anzügen, die da rumgeistern und sich da ein bisschen rumblättern.
Also ich hab mal das Werk, die 120 Tage von Sodom gelesen. Das hat mich schon gereicht. Und mehr brauche ich nicht an krankem Scheiß. Danke sehr für die Warnung. Japan gestrichen.
Ach, die haben noch so viele andere schöne Dinge. Darfst du nicht nur auf den kranken Scheiß konzentrieren.
Nee, ich habe Japan immer noch auf meiner Liste, um es mal zu bereisen. Das ist schon so, ja. Nach Covid irgendwann.
So, ja. Ansonsten, wie haben die eigentlich so, ich finde es ja spannend, das von dir alles zu hören, wie das du das empfunden hast, als Neuling, als Frischling, der die Vorlage nicht kennt, der das dem Genre eigentlich mit dem Genre nicht viel zu tun hat. Wem auch haben dir die Charaktere gefallen?
Ja, eigentlich gut. Und witzigerweise, nach allem, was du mir jetzt hier gesagt hast, habe ich sogar das Gefühl, dass ich mir das alles mal ansehen will. Dass ich mir dieses, ich meine, es sind 26 Folgen oder sowas, das kann man mal wegschauen. Ich könnte jetzt die Charaktere nicht mehr groß unterscheiden von ihren Charaktereigenschaften, die sie hatten. Dazu kenne ich die einfach nicht gut genug. Aber ich fand das Spike ziemlich cool.
Das war auch mein Verkaufsargument für die ganze Serie. Ich habe nach irgendwas gesucht mit irgendeinem coolen Revolverhelden. Ich bin ja großer City Hunter-Fan und der Spike Spiegel, der hat für mich eine ähnliche Kerbe geschlagen wie in Ryu Cyber, nur dass der nicht ganz so pervers ist.
Also von dem her, das hat mir sehr gepasst. Auch dass seine Kollegin mit den Brüsten hat mir gefallen. ansonsten, ich kann da nicht viel drüber sagen, einfach, dass mich der Film und jetzt auch das Gespräch mit dir, das ist doch ein gutes, du bist ein guter Verkäufer, Sergej. Ich habe Bock, das zu schauen eigentlich. Und ich glaube, das tue ich mir auch mal an.
Ich hoffe, das habe ich bei den unseren Zuhörern auch geschafft. Das war ja so ein bisschen die Idee. Wenn ich jetzt hier The Crow nehme, die meisten kennen das schon und ja. Aber irgendwann, ich dachte mir, man kann auch mal was ranbringen, was irgendwie sonst kaum besprochen wird.
Absolut.
Wir sprechen nach wie vor von einem Film, der in Anime-Filmkreisen hoch geschätzt und hoch hergehalten wird, aber außerhalb dessen kennt es dann eben keiner. Und ich wollte mal ein bisschen die Brücke schlagen zu uns Actionfilmfans.
Und weißt du, Serge, ich weiß, wie es ist, wenn du im Freundeskreis der Einzige bist, der etwas schaut quasi, oder einer der wenigen bist, der etwas schaut. Und ich, meine Lieblingsserie aller Zeiten, ist Star Trek Deep Space Nine.
Ach, meiner Wahrnehmung nach ist die jetzt auch nicht so unbeliebt.
Nein,
ich aber... Ich als die Beste, aber ich glaube, viel schlechter kommt auch die Voyager weg mit der Captain Janeway.
Ja, genau, aber Deep Space Nine, das ist wirklich so da...
Archer.
Ich habe schon ein paar Freunde gehabt, da konnte ich drüber reden, aber heute geht das nicht mehr. Wenn ich heute jemand sage, du, Deep Space Nine, dann sehe ich das. Und das ist halt das der unbeliebte Onkel beim Familienfest, mit dem keiner reden will, der eigentlich aber ziemlich cool ist. Und deswegen sehr gay...
Deep Space Nine findet doch irgendwie auf so einer Kolonie statt, ne? Mit den Borg.
Nein, eine Raumstation. Raumstation am Rande unseres Gebietes und die finden dann Wurmloch, eine Abkürzung.
Okay, Raumstation.
Finden dann Abkürzung.
Ich habe gerade überlegt, ob ich Raumstation oder Kolonie sage. Ich habe mich hier für die Kolonie
entschieden. Sehr ähnlich. Aber die finden da so ein Wurmloch, das führt direkt ein paar Minuten ans andere Ende der Galaxie. Und das ist natürlich ein Riesen, das wird dann automatisch zum Durchgangsort für Transport, für neue Kolonien, für you name it, und neue Völker, die auftauchen. Und das ist quasi wie so eine Westernstadt. Und das ist wie eine Westernserie im Weltraum irgendwie. Aber
ich kann es mir cool vorstellen. Ich habe gehört, das ist die Serie, wo auch die Borg eingeführt wurden.
Nee, das war in The Next Generation. Die Borg haben dann nur kurzen Auftritt in einer Rückblende im Pilotfilm, sonst werden die gar nicht mehr erwähnt, glaube ich.
Ach so, scheiße.
Aber Deep Space Nine ist halt was, weil's so düster und ein bisschen real gehalten ist. Wie geht man um, wenn du auf ein Volk triffst, das extrem gläubig ist und die da wollen der Föderation beitreten und wir müssen die schützen, aber die wollen gar nicht geschützt werden. Und dann gibt es noch Krieg und so weiter. Und wie verhalten sich diese Spock-Picard-Charaktere, diese braven Föderationsmenschen quasi, wenn mal der Krieg ausbricht? Das ist schon sehr spannend gehalten.
Ich glaube, ich würde zum jetzigen Zeitpunkt Deep Space Nine mit Babylon 5 verwechseln.
Das ist auch ein Vorwurf von Deep Space Nine, dass es quasi wirkt wie ein Rip-Off von Babylon 5. Und das scheint
auch. Das war vorher?
Es scheint auch ein bisschen so, als wurde da einiges von Babylon 5 geklaut. Ich habe dann später mal Babylon 5, ich habe mir die komplette Staffel, alle Staffeln gekauft, habe das Ding angelegt und das hat so scheiße ausgeschaut, die Special Effects, so richtig ultra billig, weißt du. Ich konnte das nicht schauen, auch die Musik, ich fand es schrecklich. Ich habe noch 3 Folgen abgebrochen und habe es wieder verkauft.
Ja. Apropos Musik, ich hatte ja eigentlich darauf gewartet und gehofft, dass du von alleine auf das Thema kommst. Wie hat dir die Musik gefallen bei dem Film?
Ich habe die einfach, hab mich nicht gestört. Habe ich jetzt was verpasst?
Scheinbar. Oder auch nicht. Nee, weil die Musik wird auch generell in der Serie immer sehr hoch gehalten, weil sie eben so unangepasst und anders ist. Du hast nämlich da hauptsächlich eben diesen Jazz, diesen Bebop-Jazz, der hier und da spielt. Ein bisschen Blues und das alles. Also sehr Anime-untypisch. Untypische Musik, komponiert von der guten Frau Yoko Kano.
Gut, also ich hab den Film auf meinem Computer geschaut, nicht auf dem Fernseher. Und dann wirkt alles ein bisschen komprimierter, kleiner und auch nicht so soundmäßig prunkvoll. Deswegen ist mir auch gar nicht groß aufgefallen.
Okay, dann ist es...
Sorry, ja, das ging leider unter, mein Freund, das ging unter.
Ja, schade, weil... Na gut, ich sag mal... Wenn es dein Fall gewesen wäre, dann wäre es dir wahrscheinlich trotzdem aufgefallen. Aber wenn es irgendwie du auf sowas nicht anspringst, dann...
Doch, dann also ich liebe die Jazz-Einlagen bei Lethal Weapon zum Beispiel sehr. Also von dem.
Ach so. Na Mensch, dann musst du es vielleicht nochmal im Heimkino probieren.
Ich sage ja, ich muss...
Die Musik...
Muss komplett Werk mal sein. Mal schauen.
Ja, also... Das ist das, was die Serie auch ausmacht, dass sie, viele Leute sagen, viele Fans sagen, dass die Serie nur produziert worden ist, damit man einen Grund hat, irgendwie diesen Soundtrack zu veröffentlichen. also Cowboy Bebop wird immer für seine herausragende Musik gelobt und hervorragend produziert und wirklich sowas ganz Eigenes, weil so Science-Fiction-Space-Cowboys und das dann wieder mit Jazz zu verbinden, das ist halt ein Mix, den hast du sonst nirgendwo anders. Und trotzdem ist es wirklich sehr hervorragend produziert. Es ist kein Lied, kein Song wirklich wie ein Klischee, sondern es ist wirklich sehr kompetent herausgearbeitet.
Mm-hmm. Darf ich mal fragen, haben die eigentlich irgendwelche Awards gewonnen? Ich meine, das scheint ja schon ein Riesenwerk zu sein. Wurde das irgendwie überhäuft mit, ja?
In Japan bestimmt viele. Ich habe kurz gelesen, der Film an sich hat, glaube ich, in den USA irgendein Media Internet Award gewonnen, muss ich nochmal nachlesen.
Internet Award. Ein Fratzengeballer Award.
Mehr brauchst du nicht im Leben.
Absolut.
Ich kann es ja nochmal nachlesen. Ja, Moment. Ja. Suchen wir raus.
Auf IMDb finde ich eben gerade nichts auf die Schnelle, wegen Awards. Deswegen.
Wikipedia. Naja, der Film ist ja an sich im Er ist den amerikanischen Kinos gelaufen, hat irgendwie $1 Million eingespielt. Also das ist wirklich so ein sehr reduzierter, limitierter Kinostart gewesen. Und das haben sich wirklich nur ein paar Anime-Fans angeguckt. Okay. Also das ist jetzt nicht so der große Kino-Hit deswegen gewesen. Naja. In den USA nicht. In Japan und bei Anime-Fans bleibt das natürlich ein Riesending.
Natürlich.
Mal, Award... Hier er hat den sogenannten Online Film Critics Society Award for Best Animated Film.
Sehr schön.
Den gab es, was ist denn das für ein Award hier? Und der wird scheinbar alljährlich verliehen. Er wurde 2001, wurde der Award an Shrek verliehen.
Okay.
An Chihiros Reise ins Zauberland, Findet Nemo, Wallace and Gromit, A Scanner Darkly, Ratatouille, Wall-E und Up. Moment, aber warum jetzt steht hier in dieser Liste Shrek für 2001? Wie will jetzt Cowboy Bebop den bekommen haben? Nominiert, Entschuldigung, er wurde nominiert.
Ah, okay.
Er wurde nominiert, aber bekommen hat ihn dafür Shrek.
Okay.
Und ja. War ja ein bisschen klar.
Ja.
Gegen Shrek kannst du halt nicht anstinken. So, wie hat dir der Hauptbösewicht gefallen, der Vincent? Fandst du, das war
unberechenbar und gut. Der hat mir sehr gut gefallen. Das war überhaupt kein Klischee-Bösewicht, den ich jetzt so erwartet habe eigentlich, sondern eher so ein ziemlich düsteres Wesen mit bisschen Gewalteinschlag und bisschen pervers.
Gewalteinschlag.
Auch, bisschen pervers auch, oder?
Nee, pervers nicht wirklich. Ich glaube, die Sache an dem ist ja, der ist wirklich so völlig ballerballer. Er ist so wirklich so weggetreten und verträumt. Er hat ja Er wurde ja verwendet als Testobjekt, um einen Impfstoff für diesen Virus zu finden und hat dabei irgendwie sein Gedächtnis verloren und jetzt lebt er als Tagträumer mit Hang zur Gewalt ein bisschen so vor sich hin und möchte jetzt einfach irgendwie auch alle anderen Leute in diesen Tagtraum versetzen und Schmetterlinge sehen lassen.
Hat er nicht noch der Faye Valentine die Bluse aufgeschnitten?
Ja, die hat er aufgeschnitten, aber ich glaube nicht aus Geilheit, er hat es einfach nur aus so reiner ich würde mal sagen, kindlicher Neugier getan und um Personen ein bisschen Angst zu machen. Aber nee, also ich meine, was, er hat ja die Bluse aufgeschnitten, ja, und vorher hat er sie geküsst, aber nur deswegen, um ihr sein Blut zu verabreichen. Aber wenn du einen Charakter pervers darstellen willst, dann ich kann dir versichern, die Japaner machen das. Ich kann dir da so ein paar Charaktere nennen, die wirklich sehr pervers sind. Und wird auch nicht davor gescheut. Also der Vincent, der ist mehr wirklich so ein verträumter Eigenbrötler, der dem menschliches Leben scheißegal ist und einfach mehr so aus Neugier Dinge tut, aber nicht, weil er irgendwie triebgesteuert wäre. So habe ich diese Figur interpretiert.
Alles klar.
Und deswegen hat er auch, um mal kurz den Bogen zu Halloween zu schlagen, der Film spielt ja zu Halloween und er will ja diesen Virus will er eben bei dieser Halloween-Feier loslassen, auf die Menschheit loslassen. Und was er dann noch argumentiert, er wurde ja gefragt, warum er es extra an Halloween machen möchte. Mhm. Und die Begründung war, weil Halloween irgendwie der einzige Tag im Jahr ist, an dem irgendwie gescheiterte Seelen irgendwie die Möglichkeit haben, aus dem Fegefeuer zu entkommen.
Ja, ja.
Und das wollte er irgendwie, er wollte eigentlich alle Menschen befreien. Er wollte sie aus diesem jämmerlichen Dasein des Lebens befreien, aus dieser Hölle, in der wir alle leben. Und er wollte sie einfach quasi dort entlassen zu Halloween. Das ist so ein bisschen seine Geschichte oder seine Motivation.
Ziemlich nett von ihm.
Ist ein bisschen Ballaballa.
Ziemlich nett.
Ja, aber das wäre es jetzt auch so im Groben zu dem Film. Oder hast du noch etwas, was du loswerden möchtest? Etwas, was dir aufgefallen ist? Etwas, was für dich neu war? Was würdest du sagen, war für dich das Neueste oder das Kurioseste oder das Ungewohnteste an dem Film?
Ja, das Ungewohnteste war, dass für einen Film in einem Science-Fiction-Umfeld, Science-Fiction-Film fast schon, Science-Fiction-Anime, wirkt das alles sehr wie in der heutigen Zeit. Das fand ich ungewöhnlich. Ich fand es ungewöhnlich für einen asiatischen Manga, dass das ganze Geschehen für mich sehr international wirkt und eben nicht diese Asien-Ausstrahlung hatte. Ich fand es ungewöhnlich, dass da für mich halt als Neuling in diesem Bereich doch ein krasser Härtegrad da war und dass da, ja, keine Ahnung, dass das Ganze doch irgendwie auch sehr geerdet gewirkt hat, nicht irgendwie, ich habe keine Menschen fliegen sehen.
Das war schon mal gut.
Das hilft sehr.
Das ist der Grund, weshalb ich den Film als sehr gute Einstiegsdroge, sage ich mal, für Actionfilmfans sehe. Da könnte man auch deutlich Unpassenderes, hätte man deutlich Schlechteres wählen können. Den Film finde ich da sehr geeignet und ich verbuche es schon als kleinen Erfolg, wenn das sogar Lust auf mehr gemacht hat. Nicht, dass der Dominik jetzt hier zum großen Anime-Fan wird, aber wenn du sagst, dich interessiert dann die Serien, dann sage ich, da kannst du auf jeden Fall nichts falsch machen. Es ist sehr überschaubar und man bekommt auf jeden Fall wirklich etwas zu sehen, was man sonst auch nicht so zu
das
sehen
freut mich
bekommt.
Doch. Und aber etwas muss ich noch loswerden. Und zwar, weißt du, ich werde diesen Film jetzt nicht bewerten, weil ich es nicht kann. Ich kann mich erinnern, damals in der Schule wurden wir gezwungen, den Film Amadeus zu schauen. Schon mal gesehen?
Ja, ja, mit Tom Hulce und von Milos Forman, 1984.
Genau der, genau
aber
der.
Aber was heißt gezwungen?
Ja, warte jetzt mal kurz. Ich war 16 Jahre alt oder so, 17, und damals war es gezwungen. Und ich weiß noch, meine Freunde haben gesagt, ja, was für ein Scheißfilm, ba. Und ich einfach so, nein, das ist kein Scheißfilm, das ist wohl ein Meisterwerk. Das sieht man an den Set-Designs, an Kostümen, an den Schauspielern, an allem. Das ist ein Riesenfilm, der mich aber nicht abholt, der mich nicht interessiert, weil es nicht mein Genre ist. Und deswegen konnte ich den Film damals auch so nicht fair bewerten. Du solltest nicht was bewerten, von dem du keine Ahnung hast, oder? Und deswegen bin ich da sehr vorsichtig, hier über Cowboy Bebop was zu sagen. Was ich sagen kann, es ist definitiv kein schlechter Film für einen Newcomer wie mich, der keine Ahnung hat von Manga. Das ist vielleicht wirklich ein ganz großes Meisterwerk, sehr gut gezeichnet, tolle Story, ja. Aber wenn ich jetzt da einen Daumen zur Mitte mache, was sagt das schon?
Wird dem Ganzen nicht gerecht.
Wird dem Ganzen nicht gerecht, aber ich betrüge mich selbst. Ich sage, der hat mir richtig gut gefallen, dann betrüge ich mich auch selbst. Deswegen enthalte ich mich einer Stimme dieses Mal und überlasse das dem Sergej, dem Profi hier, was...
Ich sage mal, ich kann einen Daumen zur Seite auch von eingefleischten Fans verstehen, oder wenn man einfach den Film inhaltlich bewertet und sagt, okay, ich finde jetzt tatsächlich die Geschichte um den Virus nicht so spannend und der Film wurde tatsächlich so ein bisschen gestreckt und hätte hier und da ein bisschen sich kürzer fassen können. Das sind Vorwürfe, die kann ich schon nachvollziehen und die könnten dann auch so einen Daumen zur Seite rechtfertigen. Aber ansonsten ist der Film eigentlich doch ganz klar ein Fall für den Daumen nach oben, weil allein was den Aufwand an Zeichenkunst angeht, es ist, wie Action-Szenen arrangiert werden, der Film könnte genauso real gedreht ein Action-Film sein und er würde und da hätte jeder Action-Fan, jeder Film-Fan die wahre Freude dran und würde sich da nicht an kleinen Dingen stören, die jetzt die auffallen, wie zum Beispiel, dass irgendwie die Stimmen, wenn Leute da keuchen und husten, das ist die dann das ist irgendwie komisch. Ja, Entschuldigung. Okay, also von mir bekommt er ganz klar Daumen nach oben.
Sehr schön.
Wenn ihr es noch nicht kennt, liebe Leute, ihr könnt mal euren Horizont erweitern. Cowboy Bebop, der Film, ist auf jeden Fall eine, vielleicht sogar der beste Einstieg, den man als Nicht-Anime-Fan, aber Action-Fan ins Anime-Fach machen kann. So, und jetzt gilt es nur noch zu klären, was das denn eigentlich für ein Film war, bei dem Iron Maiden versucht, eine Suspense-Szene dramaturgisch zu begleiten. Du erinnerst dich, das Mädchen in dem Raum, das versucht, das bisschen rumwerkelt und versucht, sich einen Weg nach außen zu bahnen, beziehungsweise das andere Mädchen, die in einem dunklen Herrenhaus umherirrt mit einer Kerze in der Hand, in einem Schlafkleid, und als musikalische Begleitung hat man da nichts Besseres gefunden als Iron Maiden.
Mhm. Auch mehr Tipps.
Die junge Dame, ja. Die junge Dame ist die Schauspielerin Jennifer Connelly.
Ja.
Jennifer Connelly. Und sie irrt in einem Film aus den 80ern gerade herum.
Da war sie aber noch jung.
Da warst du noch sehr jung. Aber es war auch ein Film noch vor David Bowie Labyrinth. 1985. Ein Film, der es auch in die Videospielpopkultur geschafft hat. Es gibt eine ganze Videospielreihe, die sich an einer Szene oder an einem Element von diesem Film berufen hat. Wir reden von einem Horrorfilm aus der Regieschmiede des großartigen, wir haben ihn schon letzte Woche erwähnt, Dario Argento.
Ah, okay. Okay.
Hast du schon mal einen Dario Argento-Film gesehen?
Ja, ich habe Suspiria war von ihm, oder?
Richtig, der Originale von 77.
Und noch irgendwas anderes habe ich mal gesehen, aber ich bin nicht der große Horror-Experte, deswegen werde ich das wohl nicht lösen können, befürchte ich mal.
Er hat auf seiner Vita noch Filme wie Tenebrae oder Red Hat, wie hieß der noch, den habe ich vergessen. Oder auf jeden Fall noch den hier, der heißt Phenomena.
Okay, nee, kenne ich nicht.
Phänomen. Kennst du nicht? Nee. Ja. Aber ich wollte sagen, das ist halt eine Szene, wenn man den Film einmal gesehen hat, das ist eine der Dinge, die bleibt haften. Weil wenn du so eine vermeintliche Suspense-Szene hast, wo du wirklich ein kleines, zierliches Mädchen in einem Abendkleid, in einem kleinen Nachthemd hast, das durch dunkle Gänge schleicht und irrt und dabei Iron Maiden läuft, dann weißt du, da hat sich der Regisseur was dabei gedacht.
Ja, auf jeden Fall.
Am Ende taucht ein ziemlich ekel, in dem Film geht es um ein ziemlich ekelhaftes, kleines, entstelltes Fratzengesicht, das umherirrt und dann Leute umbringt. Und dieses Fratzengesicht wurde hergenommen und in die Videospielreihe Clock Tower eingebaut.
Okay.
Clock Tower. Also das ist quasi, in den Spielen geht es darum, dass du durchs Haus irrst und immer wieder taucht einfach ein Gegner auf, den du nicht besiegen kannst. Im ganzen Spiel geht es darum, dass du immer nur flüchtest und der taucht mit einer riesengroßen, menschengroßen Schere auf und will dich immer damit abschneiden. Und genau diese Figur stammt aus diesem Film Phenomena.
Alles klar, alles klar.
Und ja, aber vor allem wirklich dieser Stilmix aus Suspense und Iron Maiden, das ist einfach hängen geblieben. Ich hatte die Szene so nicht mehr in Detail im Kopf. Ich musste sie nochmal auf YouTube nachgucken, wie die genau ging. Aber ich vergesse einfach nicht diese Mischung. Die bleibt haften. Die könnt ihr euch auch angucken, liebe Zuhörer. Phenomena von Dario Argento.
Wunderbar, danke sehr, Gay. Aber ich bin nicht sicher, ob ich mir den Film antun werde. Sorry.
Nee, guck dir lieber die Cowboy Bebop-Serie an. Was siehst du? Hast mir da. So, haben wir dann noch etwas, was wir an den Zuschauer herantragen?
Ich habe definitiv noch was. Und zwar, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr Interesse habt an noch viel weiteren auch geschriebenen Stories über Film, Reviews oder einfach mal eine gepflegte Unterhaltung auf höherem Filmniveau führen wollt, dann würden wir euch ganz, ganz herzlich empfehlen, euch mal die Website unseres Mutterschiffs, des Mutterkonzerns quasi, zumute zu führen, zwar actionfreunde.de. Denn das ist der Grund, warum der Serge und ich uns überhaupt kennen und deswegen machen wir es überhaupt. Wir sind Teil von actionfreunde.de und sind ziemlich stolz drauf. Dazu gibt es auch noch der Ursprung von actionfreunde.de, das ist nämlich das Liquid Love Filmforum. Und da findet ihr Kritiken zu praktisch jedem existierenden Actionfilm, geschrieben von wunderbaren Autoren, die...
Ob groß oder klein, ob gut oder schlecht, aber vor allem die Schlechten, die richtig Trashigen, die sind da gut verewigt worden, mit köstlichster Unterhaltungslektüre versehen. Also ich finde es immer eine hohe Kunst, wenn man es schafft, so einen popeligen, nur nach 15 Actionfilm, den eigentlich sich kein Mensch angucken wollen würde, wenn der durch eine von einem hervorragenden Rezensenten wirklich so köstlich auseinandergenommen wurde, dass es einfach Spaß macht, sich so ein Review durchzulesen.
Absolut, absolut. Speziell Reviews wie auch Daniel der Zauberer, die waren auch sehr gefragt in diesem Forum, oder?
Oh, Daniel der Zauberer, der ist ja bekannt als die Forum-Hure. Ja,
genau.
Hattest du schon mal Kontakt mit der Forum-Hure?
Nein.
Wir haben ja den Film tatsächlich, die DVD haben wir von User zu User per Post losgeschickt. Und,
ah, echt?
Und die DVD hat. Ja, tatsächlich, damit jeder sie einmal den Film reviewt.
Ah, das war die Idee dahinter. Ich glaube, ich bin dann ein Jahr später eingestiegen. Und ich bin Schweizer, die Disc wäre bei mir nicht angekommen.
Das kann sein, dass man irgendwie solche Filme nicht in die Schweiz einliefern darf. Das kann ja auch sein.
Wir lassen nur Qualität rein, Sergej, ganz klar.
Die DVD wurde tatsächlich dann immer aufgefüllt mit irgendwelchen kleinen Zettelchen, wo wir irgendwelche Warnungen, so scherzhaft Warnungen reingeschrieben haben. Auch angucken auf eigene Gefahr oder sowas. Der Vince hat auch einen kleinen Mini-Comic dazu gezeichnet. Ich habe sogar ein Beißhäus mit dazu gelegt.
Sehr schön, sehr schön. Geht das Ding noch rum?
Ich habe keine Ahnung, bei wem das jetzt rumliegt.
Wir fragen nach. Also übrigens, liebe Freunde, ihr findet auch zu all unseren Episoden, meistens erst in einigen Tagen, findet dann auch ein Thread, zu dem ihr mit uns auch diskutieren könnt, das, was wir hier gesagt haben. Schaut einfach mal rein, wir haben da ein Subforum und ja, würden uns freuen, euch da zu lesen.
Wir freuen uns auf euch, wir freuen uns auf uns, wollte ich was sagen.
Wir freuen uns, absolut, absolut.
Ich freue mich jeden Tag auf mich selber.
Absolut, keine Frage.
Nein. Ich freue mich jetzt noch auf den Rest der Halloween-Zeit. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch, anders als der Dominik, noch ganz, ganz viele Gruselfilme reinpacken. Ich sage bewusst Gruselfilme, nicht Horrorfilme, denn zu Halloween brauche ich kein Blut und Gemetzel. Ich brauche zu Halloween, ich brauche Friedhöfe, ich brauche Hexenhäuser, ich brauche Nebel und eine Dracula-Burg. Sowas brauche ich.
Wunderbar, Sergej. Das wirst du hoffentlich alles bekommen. Sehr schön.
So, wir wünschen euch noch ein frohes Fest. Sammelt schön Süßigkeiten und stopft euch dann schön bei einem guten Film rein. Ne?
Absolut, macht das.
Ich war der Sergej.
Ich bin der Dominik.
Und wir sagen tschüss aus die Maus und haut rein. Bis bald. Servus, tschüss. Ciao.
Und das war das Nachtprogramm. Bis zum nächsten Mal.